Willkommen zurück bei Words of the Future zur Folge 23 und heute wieder mit Florian. Hi.
Hallo, hallo, guten Morgen. Heute wieder sehr aktuelle Folge. Wir nehmen wieder
Freitagmorgen auf. Oh Gott.
22.09.
Ach, ich wollte ja eigentlich die Folge über Transhumanismus machen, weil ich dachte, wir müssen noch ein bisschen auf Gemini warten. Aber es ist so viel passiert diese Woche. Wir haben keine Zeit für Transhumanismus. Wir werden die ganze Folge über News reden.
Aber leider nicht über Gemini, auch wenn die News auch spannend sind.
Ah, vielleicht ein bisschen.
Ah ja.
Ich habe die nicht groß sortiert, weil ich diese Woche auch nicht viel Zeit hatte. Deswegen gehen wir jetzt einfach kunterbunt durch verschiedene Themen. Wir hüpfen ein bisschen.
Ja.
Und wir fangen an mit Bart.
Das ist gut, weil ich habe nämlich auch die ganze Woche nichts mitbekommen. Das heißt, es ist auch ein bisschen wie so ein News-Briefing jetzt für mich.
Du musst ein bisschen näher ans Mikro.
Ein bisschen. Achso, warte, ich muss ja auch ein bisschen pegeln hier. So sind wir gut hier.
Besser. Genau. Bart hat ein großes Update bekommen. Mit verschiedenen Sachen. Einmal sowas ähnliches wie die Plugins bei OpenAI, dass Bart jetzt andere Google-Produkte nutzen kann, wie Google Maps, YouTube, aber auch Gmail, Google Docs und so weiter. Das heißt, es kann auf deine Dokumente zugreifen, YouTube-Videos empfehlen, durch deine E-Mails gehen, zusammenfassen und Zeug like das.
Ja.
Ich rede zu viel Englisch in letzter Zeit. Ja. Also das geht jetzt.
Hast du schon ausprobiert?
Ja.
Und wie funktioniert das? Ich bin nämlich auch gerade hier bei Bart. Ist das einfach integriert? Ich muss da jetzt nicht irgendwie wie bei GPT so irgendwelche Plugins installieren?
Es gibt ein paar Einschränkungen. Du musst die Google-Sprache auf Englisch setzen, weil es aktuell nur auf Englisch unterstützt wird.
Ah, ja.
Und dann musst du natürlich Zugriff auf Gmail und so erlauben. Also YouTube und so funktioniert sofort, aber Gmail und so ist Opt-in.
Okay,
aus Datenschutzgründen. Auf der anderen Seite, ja, man kann ein bisschen drüber nachdenken, ob man jetzt will, dass das Zugriff auf all deine Daten hat.
Aber
das ist alles Google.
Ich wollte gerade sagen.
Also Gmail ist Google, Bart ist Google, die haben eh deine Daten.
Ja, okay. Ah, okay, verstehe. Ist also nicht so, wie das Microsoft angekündigt hat, schon vor Monaten, aber noch nicht rausgebracht hat, dass das jetzt KI in die Systeme integriert ist, wie jetzt Word und PowerPoint, sondern es läuft alles bei Bart zusammen und der kann dann sozusagen die anderen Sachen benutzen.
Ja, zu Microsoft gibt es auch noch News, aber dazu später mehr. Dann hat Bart noch eine andere Funktion bekommen, dass man jetzt mit einem extra Button Google checken lassen kann, ob das, was Bart generiert hat, stimmt. Also Google sucht praktisch nach Teilen von dem, was Bart geschrieben hat und überprüft, ob das übereinstimmt mit dem, was man online findet.
Ja.
Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut, aber es ist nett, dass es da ist. Allgemein ist Bart ein bisschen besser geworden mit den Antworten. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie das Modell geändert haben, PAM 2 nochmal nachtrainiert haben oder einfach nur ein bisschen Feintuning betrieben haben oder Systemprompt geändert haben. Aber irgendwas haben sie gemacht. Also ein bisschen besser geworden. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon Gemini ist, aber...
Ja.
Und ich glaube, Bildsuche ist jetzt auch verfügbar in Deutschland und in anderen Sprachen. Das heißt, man kann jetzt mit Google Lens auch Bilder hochladen. Und Bart guckt sie sich dann an und kann zum Beispiel per Google Maps einen Trip planen zu dem Ort, den man auf dem Foto sieht oder sowas. Du kannst die Sachen kombinieren.
Cool. Das ist natürlich cool.
Und Bart, also natürlich ist PaLM 2 nicht so mächtig wie GPT-4. Und ich nutze Code-Interpreter sehr viel, deswegen ist ChatGPT für mich immer noch der Go-To. Anbieter für Language Models, aber ich habe das Gefühl, Bart ist die deutlich bessere Nutzer-Experience. Also gerade jetzt mit den Kombinationen mit den anderen Google-Produkten. Bart ist einfach sehr viel angenehmer zu nutzen.
Mhm.
Die Sachen sind visueller, besser angezeigt, einfach.
Man hat ja auch so schöne Buttons, die Antwort anpassen, kürzer, länger, einfacher.
Genau, ist einfach schöne UI, gut designt.
Ja, nicht schlecht. Das muss ich mal auf ausprobieren, weil ich bin nämlich gerade im Prozess, eine Hausarbeit zu schreiben und natürlich, wie das die schlauen Leute von heute machen, ist natürlich auch ChatGPT ein großer Teil einfach des Hintergrundprozesses, um Sachen zu suchen, Sachen sozusagen auszuarbeiten. Und das werde ich jetzt mal in der nächsten Woche mit ein bisschen mit Bart machen, mal schauen, wie das ist, dann kann ich mal nächste Woche einen Überblick
geben. Teste auch mal Perplexity.
Perplexity AI.
Das ist, die machen sehr viel gute Sachen. Die nutzen kein eigenes Language Model, sondern ChatGPT und Claude und manchmal Llama. Aber
also manchmal, wieso wechseln die das hin und her oder was?
Du kannst, glaube ich, verschiedene Language Models auswählen. Auf jeden Fall fokussieren die sich auf Suche mit Language Models und bieten zum Beispiel an, dass du nur nach akademischen Papern suchen kannst und so weiter.
Aber auch im Internet?
Ja, ja, also im so Internet bisschen... und dann mit Quellenverzeichnissen, Zusammenfassungen. Also das ist praktisch das, was Bing gern wäre.
Das ist gut, weil das ist nämlich bei ChatGPT so ein bisschen das Problem. Der hat immer noch seine 2021-Limitation. Und der hat auch einfach Wissenslücken bei so Randbereichen der Philosophie und Pädagogik, so Sachen, die jetzt nicht unbedingt da eingebaut werden. Ja, okay, das schon mal versuchen.
Bei OpenAI gab es auch ganz viele Neuigkeiten diese Woche. Einmal wurde GPT 3.5 Instruct released. Instruct Models sind praktisch die Vorgänger der Chat-Modelle. Das erste Instruct-Modell von OpenAI kam, glaube ich, vor 1-2 Jahren raus. Und die Idee war praktisch, man hatte ja am Anfang das Grundmodell, was einfach nur das nächste Wort predicted. Ja. Und dann hat man Instruct-Models gemacht, die man trainiert hat in diesem, ich gebe eine Anweisung und du führst das aus Format. Das war der Vorgänger von diesem Chat-Format. Und danach kam dann halt das Chat-Format mit durchgängigen Unterhaltungen, wie wir das jetzt aus ChatGPT kennen.
Ja.
Der Vorteil der Instruct-Models ist, dass die etwas näher an den Base-Modellen sind und besser Anweisungen folgen. Dafür kannst du dich nicht so toll mit denen unterhalten.
Weißt du, gibst einmal was rein, kriegst was raus und dann so kontextmäßig geht dann einmal was verloren, wenn du nicht weiter mit dem unterhältst und so.
Genau, das ist einfach nicht gemacht für Unterhaltung. Ja. Aber was Leute festgestellt haben, ist, dass das Instruct-Modell von 3.5, was jetzt rauskam, deutlich besser bei bestimmten etwas denkintensiveren Aufgaben ist als die Chat-Modelle. Also durch dieses Training für den Chat-Modus geht offensichtlich viel verloren, weil GPT 3.5 Instruct kann Schach spielen, ohne sich Züge auszudenken oder
die gar nicht möglich sind.
Darauf zu bestehen, dass es gewonnen hat, auch wenn es matt ist.
Ah ja, also auf welchem Level so ungefähr? Also gewinnt wahrscheinlich nicht gegen Stockfish, aber hat man das mal so auf Elo irgendwie versucht?
Ja, ich habe selbst nur einmal kurz angetestet und von dem, was ich gelesen habe, die Meinungen gehen stark auseinander. Aber das Niveau ist schon so 1500 oder sogar noch was höher.
Das ist nicht schlecht.
Das ist schon sehr, sehr gut. Das ist besser als ich.
Aber da kommt man als Endbenutzer nicht dran, an dieses Instruct.
Doch. Also du kannst auf OpenAI Playground gehen und das Modell da testen. Oder einfach per API nutzen. Aber das hat logischerweise kein Chat-Interface, weil es halt kein Chat-Model ist.
Ja, aber per API müsste man aber dann bezahlen, so wie man mit der API eben...
Genau, du zahlst, glaube ich, denselben Preis wie für 3.5, also... 1 Cent für was weiß ich, was wie viele 1000 Tokens ist, sehr, sehr günstig.
Okay. Weil das wäre ja eine Möglichkeit, wenn man einfach darauf verzichten möchte, so eine Konversation zu führen, wenn man einfach weiß, wie man einen guten Prompt schreibt, weil darauf läuft es dann ja hinaus, dass man dann bessere Informationen rauszieht.
Ja, also wenn du jetzt nicht so einen Dialog hast, sondern einfach sagst, ich möchte jetzt ein Produkt machen oder ich habe eine Aufgabe, wo ich einen bestimmten Text schreiben muss oder ich möchte Code generieren lassen, dann ist das Instruct-Modell wahrscheinlich besser.
Ja, hier sind so
GPT-3.5. Müsste man noch mit GPT-4 vergleichen.
GPT-5 Turbo und so, kann man hier auswählen auf diesem Playground-Ding.
Genau, also das sind, die heißen immer Turbo, 3.5 Turbo Instruct. Das ist einfach die schnellere Variante. Ich nehme an, die haben da irgendwas optimiert.
Ah ja, da ist es. Man muss auf Complete, ja, für die Endbenutzer, die das ausprobieren wollen, auf OpenAI Playground, dann müsst ihr den Mode auf Complete umschalten, Legacy, und dann könnt ihr als Model 3.5 Turbo Instruct, und dann gibt es sogar Turbo Instruct 0914. Keine Ahnung, was da steht dafür.
Die werden relativ oft geupdatet. Ich glaube, ChatGPT wurde vor kurzem auch geupdatet. Das hat jetzt einen späteren Trainings-Cutoff, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, die haben wahrscheinlich nachtrainiert oder feintuned auf neueren Daten. Und dann ganz groß, das kam, glaube ich, gestern oder vorgestern erst. Dolly 3 ist da.
Das habe ich tatsächlich gesehen, ja. Aber da habe ich halt, da habe ich was gesehen auf Twitter, wo dann so ein Bild gepostet wurde, dass Dolly 3 jetzt wesentlich besser irgendwie Prompts und auch feinteilige, mehrschichtige Prompts umsetzen kann, dass man dann so Sachen schreiben kann wie, mal mir ein Bild, wo im Hintergrund eine Straße mit Leuten und Straßenlaternen sind und im Vordergrund siehst du eine Frau mit roten Haaren und einer bla bla bla, der gegenüber von einem Mann steht, der sehr fein aussieht und das macht. Und so ganz viele Anweisungen, die sehr detailliert sind, die teilweise bei anderen Modellen dann untergegangen wären und so das generelle Setting des Bildes gestimmt hätte, aber so diese kleinteiligen Schritte dann einfach nicht umgesetzt wurden, die kann Dolly 3 wohl jetzt ziemlich gut umsetzen, so wie ich das gesehen habe.
Ja, also das ist insane. Es folgt Anweisungen extrem genau, besser als alle anderen Image-Modelle. Die Bildqualität ist auch sehr gut, also es sieht immer gut aus. Und es kann jetzt Text in Bildern zeichnen.
Oh.
Das heißt, wenn Midjourney kein großes V6-Update in den nächsten Wochen rausbringt, wird nächsten Monat Dolly 3 definitiv State-of-the-Art Image-Generation sein.
Ja.
Und das Beste ist, das kommt zu allen ChatGPT Plus-Nutzern und wird in ChatGPT integriert.
Ja,
das heißt, du kannst mit ChatGPT reden und das generiert dann Bilder und du kannst sagen, was dir nicht gefällt und dann wird das geändert und du hast so einen Dialog.
Das ist, glaube ich, so der große Vorteil, den Dolly da auch immer hat, weil das ja auch OpenAI ist, dass die das so in ChatGPT verknüpfen können und das ist natürlich dann eine übel geile User Experience, weil ich kann das ja schon, oder ihr könnt das ja auch alle auch schon Beta testen mit eben Bing und Bing altem Dolly sozusagen, was da integriert ist. Das ist halt einfach sehr schön, wenn man mit Bing chattet und dann einfach so zwischendurch einbaut, ja, machen wir doch mal ein Bild hiervon. Und dann kriegt, oder ein Bild von den Sachen, über die wir gesprochen haben und so. Und das ist halt einfach sehr, sehr flüssig im Gesprächsverlauf, so nicht die KI wechseln zu müssen, neuer Tab auf, um dann irgendwas zu generieren, sondern in so einem Chatverlauf mit einer KI einfach alle Möglichkeiten zu haben. Das geht ja bei Bing jetzt schon in schlechter Variante, also ist dann nicht so gut.
Bing wird dann bald auch auf Dolly 3 umsteigen.
Echt?
Also okay. Bing Image Creator, ja.
Und das ist ja natürlich kostenlos für alle, ne? Weil du hast ja gesagt, das kommt für die ChatGPT Plus Nutzer, ne? Die müssen ja Geld dafür bezahlen mit diesem Dolly-Ding, aber dann heißt, kriegst du es dann bei Bing kostenlos, oder was?
Ich glaube zumindest ein paar kostenlose Generationen. Ich weiß nicht genau, wie sie es machen. Vielleicht muss man auch irgendwann dafür zahlen.
Ja, das glaube ich nicht bei Bing. Du kannst ja nicht sagen, hier für die Suchmaschine, für Bing
Copilot. Nee, aber vielleicht bezahlen. Für das Bilder generieren.
Ja, weiß ich nicht. Ich kann mir eher vorstellen, dass die halt eine schlechtere Version davon nehmen, weil so kommt es mir auch jetzt schon vor, dass das, was in Bing eingebaut ist, eben nicht das beste Dolly ist, weil auch einfach die Outputs sind, glaube ich, nicht so high quality, wie du die von Dolly kriegst, einfach was die Auflösung angeht.
Und du kriegst halt nur eins statt vier.
Nee, du kriegst vier tatsächlich.
Echt? Ach ja, stimmt.
Du kriegst bei Bing vier.
Okay. Und
deswegen, also das würde mich wundern, wenn die das wirklich einfach das Beste auch dann in Bing einbauen. Aber naja, es bleibt spannend. Bin ich sehr überrascht.
Dann haben wir noch ein paar Gerüchte, dass sehr bald GPT-4 mit Vision kommen soll. Also es gibt ja eine Version von GPT-4, die auch Bilder erkennen kann als Input. Und es wird vermutet, dass das kommt, bevor Gemini kommt, also dass OpenAI einfach konkurrenzfähig bleiben möchte. Und ich stelle mir jetzt vor, wenn du in ChatGPT Bilder generieren kannst, und ChatGPT Vision hat, da kannst du da bestimmt richtig toll was machen, weil ChatGPT ja dann auch die Bilder sieht, die es generiert. Sehen kann. Ja, das ist schon cool. Ja.
Können die Prompts, können dann einfach darauf sich beziehen. Also du generierst ein Bild, dieser Prompt, den schreibt ja dann, so wie ich das in diesem Demo-Video gesehen habe, also du sagst ihm halt, was du haben möchtest, dann schreibt, genau, der schreibt die Prompts, ne, so hat man das ja dann gesehen. Und dann kannst du dem sagen, hier, schau mal da hinten auf dem Bild, ist das und das. Das ist aber nicht gut, dann schaut er sich das an und überlegt sich dann in seiner Logik, wie man da einen besseren Prompt formulieren könnte, ohne dass man irgendwie selber was machen muss.
Ja, also du hast deutlich mehr Kontrolle über die Bilder dann in Zukunft, das ist schon cool. Ja. Und dann gab es noch ein paar wildere Gerüchte auf Twitter von angeblichen Insidern und jetzt wird es sehr wild, also sehr spekulativ, aber OpenAI testet wohl intern für zukünftige Modelle, also etwas wie GPT-5, was auch ähnlich wie Gemini von Grund auf multimodal trainiert werden soll. Mhm. Und angeblich schon Richtung AGI-Level geht.
Okay.
Aber das werden wir wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr sehen.
Ja, was heißt, die testen intern? Also die bereiten sich jetzt drauf vor, da den Trainingsprozess anzufangen, oder was soll das heißen?
Es gibt ja nicht nur einen Trainingsprozess. Also du wirst vorher dieselbe Architektur schon mal in kleiner trainieren und testen.
Ja, okay.
Und dann erst ganz am Ende einen großen Run machen mit der maximalen Anzahl Parameter. Ja, okay. Ähnlich wie es ja Llama 7 Milliarden bis 70 Milliarden Parameter gibt.
Ja. Aber du gehst auch davon aus, dass das weiterhin Transformer sein würden als Architektur? Oder gehst du irgendwie davon aus, dass um AGI zu erreichen, man irgendwie noch ein bisschen schlauere Architektur irgendwie sich ausdenken muss?
Also im Kern Transformer ja, aber aktuell wird sehr viel mit Sparse-Transformern oder Mixture of Experts gemacht, dass man die Architektur ein bisschen erweitert und optimiert, um mehr Performance mit weniger Leistung rauszubekommen. Mhm. Also es wird schon viel geändert und angepasst. Auch die Frage, die Parameter werden ursprünglich in Kommazahlen mit, also in Float 16, in 16-Bit-Kommazahlen trainiert.
Ja.
Und es wird viel experimentiert, ob man die Bitzahl verringern kann, nach dem Training oder während des Trainings oder wie auch immer.
Damit das Modell kleiner wird, oder was?
Damit das Modell kleiner wird und schneller läuft, je nach Grafikkarte, dass man das optimiert für Hardware und wie viel man praktisch wegkürzen kann am Ende, während die Performance gleich bleibt. Und da kannst du bis runter auf 4 Bit gehen.
Okay. Was sind das dann für Zahlen? 4 Bit sind, was kriegst du da für Zahlen raus?
1, 2, 4, 8, also insgesamt 0 bis 15.
Ah ja, 0 bis 15, ja.
Ja, für du wirst sie natürlich dann nicht zwischen 0 und 15 nutzen, sondern du benutzt es als Zahlen zwischen wahrscheinlich 0 und 1, je nachdem, was du gerade brauchst in dem Transformer-Layer.
Ja. Okay.
Aber du siehst, die Präzision ist dann nicht mehr so ganz da.
Ja.
Aber manchmal reicht es. Manchmal kriegt man da auch noch ganz gute Ergebnisse mit. Also, OpenAI arbeitet an diesem supposedly Gobi, das vielleicht irgendwann mal kommt und komplett multimodal sein soll. Und zu
Gobi ist der Name für das GPT-5-Ding, oder was?
Das sagen wenig glaubwürdige Quellen auf Twitter. Aber
ich hoffe doch. Imagine, du hast so eine richtig krasse AGI, die dann immer auf die Welt übernimmt und die heißt dann einfach Gobi. Das weiß
naja,
ich nicht.
Ja, intern auch. Haben die alle so komische Namen.
Gobi.
Ich glaube, intern wurde bei OpenAI auch mal ein Model Arrakis genannt. Also,
das klingt cool.
Das ist ein Name aus den Dune-Büchern, die du hier über mir siehst.
Ah ja, ja, guck mal an. Hinter dir, für die Zuschauer, die jetzt gerade auf Spotify und so weiter hören, hinter Max steht ein großes Bücherregal mit allen großen, wichtigen Büchern und dann hinten sieht man auch Dune auf dem obersten Schrank.
Ja, die lese ich gerade.
Ja, was ist eigentlich mit dem Buch, was du angekündigt hast in letzter Folge hier, dieses von diesem
Coming Sony Wave?
Mann. Coming Wave, genau.
Ja, ich habe schon angefangen zu lesen. Ich warte nur auf dich, dann können wir das Buch reviewen.
Ja, das musste noch lange warten. Ich bin jetzt gerade mit Hausarbeiten am Schreiben und Literatur und so weiter. Aber du kannst schon mal einen Preview geben. Was ist denn so für den ersten paar Seiten, die du jetzt schon gelesen hast? Was würdest du sagen?
Also, die ersten paar Kapitel führen jetzt viel ein mit Containment, wie Technologie sich im Laufe der Menschheit entwickelt hat. Also, alles, was man schon kennt, aber um ein bisschen den Kontext zu geben, was gerade passiert. So S-Kurven, wie sich Technologie entwickelt, warum Technologie nicht gestoppt werden kann, welche Fälle in der Geschichte es gab, wo Leute versucht haben, Technologie einzuschränken, Buchpressen, Atombomben und so weiter.
Wieder wie bei A World Without Work, ne? Da fing er ja auch so an in den ersten...
Ja, also die Bücher haben alle sehr ähnliches Muster.
Ja.
Und die Insights into Language Models kommen wahrscheinlich jetzt in späteren Kapiteln.
Ja, okay.
Aber es ist gut geschrieben, also.
Ich muss sagen, ich mich hat so ein bisschen an diesem A World Without Work, was du mir auch empfohlen hast, gestört. Ich lese ja eben durch Universität und so weiter viel so knallharte Fachliteratur dann im Bereich zwar der Soziologie und so Sachen, also andere Themenbereich, aber da bin ich halt gewohnt, dass da sehr kompakt Informationen vermittelt werden. Und bei dem Buch ist es krass, dass der wirklich 10 Seiten über das gleiche Thema schreiben kann und dann holt er noch ein Beispiel raus und noch ein Beispiel und ich lese die vierte Seite, wo nochmal der gleiche Punkt mit einem Beispiel zementiert wird und denke mir dann so, ja, ich hab's aber beim ersten Mal ohne Beispiel eigentlich schon verstanden, warum muss ich mir noch das Beispiel aus Indien anhören und dann noch das Beispiel in China, ach, in China ist es genauso. Das ist so ein bisschen was ich gemerkt habe, dass bei Büchern, die viele Seiten haben, die verkauft werden sollen, ein bisschen krasser geschrieben. Ja. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber ja.
Das ist ja gut, dass ich gerade an einer Präsentation arbeite über KI und Technologie, die das hoffentlich etwas zusammenfasst.
Oha, wo wird die veröffentlicht?
Ich weiß noch nicht, ob ich die irgendwo aufnehme oder hochlade oder streame oder ob ich die nur mache für die Leute, für die ich die Präsentation halten soll.
Wir können ja, das würde ich vorschlagen, wir können ja mal so ein bisschen hier ankündigen, wenn das fertig ist, dass wir sagen, okay, wir machen den und den Termin als Stream, dann streamst du das auf Twitch einmal so live, dann können da Leute, die sich das anhören wollen, die da Interesse haben, zuschauen und dann kannst du später irgendwie als Video noch, als Stream-Mitschnitt, weiß ich nicht, auf deiner Website hochladen oder auf Discord oder YouTube.
Ja.
Weil das würde mich nämlich auch interessieren, was du da dann kompakt...
So, wir dürfen aber nicht vom Thema abweichen, wir haben noch viele Themen, wir haben keine Zeit. Also... Ja. Gemini ist fertig und wird aktuell getestet von Privattestern, von Experten, von Firmen. Die haben da schon Zugang zu.
Gibt's Leaks?
Noch nicht.
Also außer denen jetzt.
Okay, schade. Das heißt, wir müssen jetzt warten, ob, keine Ahnung, ob Google das jetzt nächste Woche release und sagt, jetzt können alle nutzen oder ob jetzt irgendwie noch Sicherheitsbedenken kommen und dann sagen sie, nee, erst Ende des Jahres. Ja. Das ist ein bisschen, keine Ahnung.
Aber wir sind in den letzten Stufen.
Ja. Sehr geil. So, nächstes Thema. Es gab Leaks zur nächsten Generation Grafikkarten von Nvidia, die RTX 5090. Also die High-End-Karte der nächsten Generation. Und wenn du dir die Stats anguckst, keine Ahnung, wer die Karte braucht, aber wenn du keinen 8K-Monitor mit 144 Hertz hast und darauf die neuesten Cyberpunk-DLCs spielen willst, dann weiß ich nicht, warum man diese Karte brauchen sollte.
Sicher. Also, ich hätte jetzt gedacht, klar, die wirkt zu dem jetzigen Zeitpunkt OP, aber warte mal, bis das nächste EA-Spiel rauskommt, was so schlecht programmiert ist, dass du wirklich jede einzige Rechenleistung mehr brauchst, die du bekommen kannst.
Ja, aber, also die jetzigen Grafikkarten von Nvidia sind schon richtige Monster. Ja. Und mit Sachen wie DLSS 3.5
ja, 85% haben die doch vorgestellt,
3.5.
Jetzt, oder?
Ja, 3.5. Aber 85% der Pixel, die du siehst, sind eh KI generiert und müssen nicht mehr gerendert werden.
Ja.
Das heißt, selbst auf alten Nvidia Grafikkarten wie RTX 20 oder 30er Serie kriegst du noch extrem hohe Bildraten in Top-Spielen durch KI. Wofür brauchst du so viel Leistung? Ja, außer du willst damit KIs trainieren,
ja, genau, dann das hätte ich jetzt gedacht.
Oder dann willst du ja keine Gaming-Karten kaufen, sondern Edge 100s oder so.
Aber die Edge 100s, was ist nochmal so mit dem der Preisunterschied von diesen Edge 100s? Ich habe irgendwie im Kopf, dass die echt nochmal eine Spur teurer sind als die immer die 90er-Serien von Nvidia.
Die sind mehrere Größenordnungen teurer, aber die sind halt auch für Industrie.
Deswegen hätte ich nämlich gedacht, das ist halt so ein bisschen Nvidias Möglichkeit zu sagen, hier Hobbyentwickler, die so ein bisschen mit KI rumprobieren, so ein bisschen wie du, ihr könnt euch halt auch
aber gute Hardware Quattro.
Holen. Ah, dafür sind die Quadro-Karten da.
Ja, okay. Das ist die Parallel-Line-Up zu RTX für professionelle Nutzung und nicht für Gaming.
Boah, 43.000 Euro für eine H100-Karte. Ah ne, 30.000 ist so der normale Preis. 45.000 auf Ebay. Das ist schon sehr, sehr teuer, ja. Jetzt verstehe ich, was du meinst mit 30.000 für eine Grafikkarte, würde ich tatsächlich dann nicht mehr bezahlen.
Nee, die kannst du auch in keinen Rechner einbauen, das sind ja Serverkarten.
Ja, okay. Nee, dann ist das wahrscheinlich einfach halt Nvidia so und dann werden halt irgendwelche krassen Gamer, die sich auch heute schon 128 GB RAM in PC einbauen und einfach flexen wollen, werden wahrscheinlich das kaufen so.
Ja, also irgendjemand, vielleicht wenn wir in Zukunft bessere VR-Headsets haben, VR-Grafik haben, dann kann man es gebrauchen.
Ich sag halt,
es wirkt nur sehr overtuned aktuell, aber
besser overtuned halt als andere
Hardware. Das stimmt, ja. Und es ist ja auch High-End-Karte, also vielleicht sind die 50-70 Karten normal.
Normal, ja. Und dann hoffentlich auch schön günstig. Ne? Das ist immer das Beste daran, weil ich will gar nicht wissen, wie teuer diese 50-90 dann ist.
Zu teuer.
Ja. Aber so, keine 30.000 Euro, so, das kostet halt.
Neuralink hat Human Trials gestartet. Du kannst dich das jetzt bewerben, wenn du, ich weiß gar nicht, welche Krankheit du brauchst, ALS, also was Stephen Hawking hatte zum Beispiel,
ja,
kannst dich bewerben.
Ja. Hat geschrieben irgendwie, we will be able to restore basic physic functions und so weiter.
Das hat Elon Musk geschrieben.
Ja, warte, ich guck mal.
Und das ist Bullshit.
Ja, ich verstehe es. Aber ich bin auch skeptisch. Also erzähl du kurz. Ah, ich hab's hier. The first human patient will soon receive a Neuralink device. This ultimately has the potential to restore full body movement. Und dann in long term, bla 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 bla. Also die versuchen halt so ein bisschen, ne, noch nicht irgendwie großartig Gedanken zu lesen und sozusagen
digital von der Zukunft.
Ja, ja. Aber was ich interessant finde, ist, dass sie erstmal so auf diese medizinische abspielen und nicht so Digital Human Interface oder Digital Brain Computing machen, dass man halt einfach ganz standardmäßig mit Gedanken irgendwie mit was interagieren kann, sondern dass sie erstmal versuchen, sozusagen mit den Sachen, die implementieren,
ja, Human also Functions Gadget zu beeinflussen. Lassen sich Sachen ja und niemand lässt sich für ein Gadget im Gehirn operieren.
Ja.
Also ohne medizinischen Grund wird das lange nicht stattfinden.
Mhm.
Okay, nächster Punkt. YouTube hat angekündigt für nächstes Jahr, dass sie KI-unterstützte Videos machen, also eine Art Editing-Software in YouTube für Shorts und so weiter, die zum Beispiel den Hintergrund durch KI-generierte Videos ersetzt. Das heißt, was du nächstes Jahr viel sehen wirst, wenn du durch deine Shorts scrollst, sind irgendwelche Leute, die labern, und im Hintergrund laufen sehr bizarr wirkende Videos.
Subway Surfer, ganz klar. Um dich bei Aufmerksamkeit zu halten, während er jemand erzählt.
Ich bin also mal gespannt. Ja, es ist auf jeden Fall eine Zusammenarbeit von YouTube und Google DeepMind.
Mhm.
Also irgendeine Form von Imagen-Video wird da wahrscheinlich verbaut sein.
Ja.
Das kommt auf jeden Fall. Dann, ich wünschte, ich hätte mehr Ahnung von Chemie und Physik und würde mich mehr mit so Batteriewissenschaften auskennen, weil aktuell passiert so viel in der Batterieforschung für Elektroautos und
das sehe ich auch immer wieder.
Heimkraftwerke.
Neue so Effizienzstufe geknackt und so.
Genau. Also ich glaube, da passiert gerade richtig viel. Das wäre in Zukunft. Also ich schätze, in so 1 bis 2 Generationen Elektroautos haben wir Akkus, die 1000 Kilometer locker knacken und in unter 10 Minuten geladen werden können.
Das ist krass. Das sind dann die nicht irgendwelche Flüssigkeiten drin haben. Ne? Das so, da habe ich ja jetzt schon mitbekommen, irgendwie darauf läuft es hinaus, dass die...
Ja, Festkörperakkus sind eine Option, aber es gibt auch andere Ansätze. Also es gibt einen Kanal, der ist auf Deutsch. Lass mich kurz nachgucken, wie der heißt. Da schaue ich viele Videos von, der beschäftigt sich viel mit so Energie Sachen.
Lass mich raten, das ist Notion, oder?
Nee.
Ja, stimmt auch gar nicht. Notion ist ein Programm. Weil ich weiß nämlich, glaube ich, welchen du meinst. Ich kriege da auch öfter mal Sachen von
Norio,
da kommt, den meine ich nämlich auch. Notion ist einfach ein Produktivitätsprogramm.
Ja, gut, das ist ein guter Kanal, gut recherchiert.
Ja.
Und kann man sich up-to-date halten mit so neuen Energietechnologien, Solaranlagen, Akkus. Sehr spannend, das verfolge ich gerade auch viel.
Ja.
Dann haben wir ein neues Open-Source-Trainingsdatenset mit 6,3 Billionen Tokens.
Billionen?
Ja.
Okay.
Und das Traurigste ist, das reicht, um so ein Llama zu trainieren, aber das wird nicht für die nächste Generation von noch größeren Modellen reichen, da brauchst du mehr Tokens.
Ja, okay, krass.
Aber das Datenset ist in 167 verschiedenen Sprachen. Das heißt, für so multilinguale Language Models kann man damit auf jeden Fall ganz gut trainieren.
Ja, was ist denn mit der Performance von dem Gerät? Ist das jetzt irgendwie signifikant besser, weil das so viele Parameter...
Das ist kein Language Model, das ist nur ein Trainingsdatenset.
Achso, hat er das gerade Trainingsdatenset? Ah ja.
Also einfach nur großes Paket an Text.
Das heißt, da kann man sich dann eine KI mit trainieren, wenn man möchte.
Genau.
Deswegen auch 7 Billionen. Ich dachte, du hast gesagt, 7 Billionen Parameter für eine KI. Nee,
das wäre heftig. Das ist so
ich wollte schon sagen,
Gemini GPT-5 Level.
Ja, wir können mal jetzt hier heute in einem Jahr die Sektion machen, aber wir machen das ein bisschen anders und sagen dann, wir versuchen jetzt zu guessen, wie viele Parameter denn Bart haben wird, wenn es rauskommt.
Weil das Bart, ich, du meinst Gemini.
Gemini.
Okay. Machen
Sag mal ganz kurz als Anhaltspunkt, was hat nochmal, weil ich habe das nicht so ganz im Kopf, wie viele Parameter hat denn GPT 3.5 oder 4, damit wir ganz kurz mal was Anhaltspunkt haben? Was
4 hat irgendwas zwischen 1 Billion und 1,8 Billionen.
Ah ja, okay. Schon so groß.
Ja.
Ich würde jetzt sagen, ich glaube, dass die Gemini mit weniger Parameter hinkriegen, weil die das irgendwie effizienter gestaltet haben. Ich sag, die haben auf jeden Fall unter 1 Billion Parameter mit Gemini.
Ich sag, sie haben zwischen 2 und 4 Billionen.
Okay, du sagst, die hauen nochmal einen raus. Okay. Doppelt so groß wie die GPT-4 also.
Du musst dran denken, dass die Hardware besser wird.
Ja. Yeah.
Die können einfach mehr Parameter reinchecken. Ich wette auch, dass das nächste große Modell von OpenAI, also GPT-5 oder wie es heißen wird, mindestens 10 Billionen haben wird.
Okay. Okay.
Und ich glaube auch, dass Claude Next und das nächste Modell von Inflection AI in der Größenordnung 5 bis 10 Billionen Parameter sein wird.
Gehst du also davon aus, dass der Trend immer größer wird, weil die Hardware mitziehen kann und nicht, weil man sagt, wir müssen es irgendwie effektiver, effizienter gestalten? Und
also es wird auch Modelle unter 1 Billion Parameter geben, die immer besser werden, aber die Frontier Models werden größer werden.
Ja, okay.
Mindestens gleich schnell wie die Hardware.
Dann bin ich gespannt.
Wenn ich sagen müsste, heute in einem Jahr, das größte Modell wird über 20 Billionen Parameter haben.
Oh. Ja, okay, da weiß ich aber nicht, da habe ich keinen Anhaltspunkt für. Deswegen muss ich da passen bei dieser Vorhersage.
Okay, nächster Punkt. Es gibt jetzt die erste Fabrik für humanoide Roboter von Agility Robotics.
Nicht von Boston Dynamics.
Die stellen die ja nicht in Massenproduktion her.
Ja, aber was ist der Begriff humanoide Roboter, dass es von der Physiologie an Menschen angelegt ist, eben wie diese Boston Dynamics Sachen aus?
Zwei Beine, zwei Arme.
Ah ja, okay. Und was hört man so davon? Weil, also muss ich sagen, ich habe davon noch nichts gehört. So Boston Dynamics kennt man ja. Und jetzt hier die neue Firma, was kann die?
Das ist eins von vielen Startups oder kleineren Konzernen, die humanoide Roboter herstellen aktuell oder daran arbeiten. Und die sind alle nicht schlecht und die werden auch alle besser, aber es gibt halt aktuell noch nicht die perfekte Software dafür.
Es gibt auch vor allen Dingen irgendwie noch nicht so den Use Case dafür, habe ich das Gefühl. Also man könnte die vielleicht in Fabriken stellen, so Amazon, damit die halt Pakete durch die Gegend tragen, aber ganz ehrlich, da kann man auch besser mal mit einem Laufband arbeiten.
Es gibt ja von, ich glaube, Boston Dynamics gibt es für extra für Amazon eine andere große Lagerhändler, gibt so Roboter, die ein Fließband hinter sich herziehen und einen Greifarm haben und dann fahren die in Container rein, greifen sich die Pakete, legen die auf das Fließband. Dann hast du so dynamische Fließbänder, die sich durch die Fabrik bewegen und schlängeln zu den Containern, die eigenhändig ausladen, wegliefern per Fließband und dann wieder zurückfahren können.
Aber auch das ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass die menschliche Physiologie eigentlich in seltenen Fällen eigentlich die beste mögliche Use Case ist, weil wir sind zwar so Allround-mäßig gut aufgestellt, also wir können viel machen und wir haben natürlich auch viel unserer Welt auf uns angepasst, sowas wie Treppen zum Beispiel oder Fahrstühle, aber es gibt halt, wenn du irgendwie eine Möglichkeit hast, was auszudenken, gibt es halt immer bessere Möglichkeiten zum Fortbewegen Räder, zum zum Transportieren Fließbänder, also du kannst halt immer irgendwie was besser machen, deswegen in so menschliche Roboter verstehe ich irgendwie nie, warum man genau jetzt sowas machen möchte.
Vielleicht wird es eine Phase geben, wo Menschen im großen Stil ersetzt werden und kurzfristig einfach an die Stelle von Menschen so ein Roboter gesetzt wird, einfach weil die Arbeitswelt noch optimiert ist für den menschlichen Formfaktor. Aber dass man deswegen in einer Übergangsphase so humanoide Roboter braucht.
Aber ist sie das, muss ich jetzt fragen, weil wenn schon selbst bei so einer Lagerhalle, die eigentlich von Menschen bedient werden, du viel einfacher dich auf Rädern fortbewegen kannst, mit einer Hebebühne, die sozusagen einen Greifarm hat.
Ja, aber ich rede jetzt nicht so von Lagern, sondern ich rede von so Sachen wie Büros in der Großstadt.
Naja, okay.
Wo du hast Fahrstühle, du hast Stühle, du hast Papiere, die rumgetragen werden müssen.
Ja, aber ich weiß nicht, ob dann, also dann ist es wahrscheinlich billiger, wenn man einfach mal das, die, sozusagen die Umwelt verändert.
Ja, langfristig wird der Arbeitsplatz dann optimiert für die Maschine, aber wir haben ja diese Übergangsphase von Mensch zu Maschine.
Ja, wo auch Menschen mit Robotern sozusagen in einer Umwelt leben müssen und dann musst du dich natürlich an die Menschen halten. Ja.
Ja.
Ich verstehe. So. Apropos humanoide Roboter, aber bevor wir das Thema abschließen, hast du eigentlich noch nicht gleich zu diesem Tesla-humanoiden Roboter mal gehört?
Wenn ich wetten müsste, ist das wahrscheinlich der letzte, der funktionsfähig ist.
Ja, das würde mich nämlich auch wundern. Der war schon, also erstens mal war die, war das eine sehr komische Idee, dass Tesla einfach so, also wer es nicht mitbekommen hat, irgendwie vor einem halben Jahr oder glaube ich länger her, hat Tesla auch einen humanoiden Roboter vorgestellt, der sehr, sehr polished aussah und sehr, sehr so aussah, als ob der nichts können würde, sondern einfach nur ein Demo-Projekt war. Und dann haben die den vorgestellt und seitdem habe ich nicht mehr davon gehört.
Polished?
Ja, der sah polished aus, im Sinne von, der war halt total clean, der sah schön designt aus, aber der sah halt wirklich aus wie ein Mensch mit Gesichtszügen
ich
und so weiter.
Ich glaube, was du gesehen hast, war ein Render.
Also nee, es gab das ist das Ding,
schöne
was auf der
Bilder.
Bühne hatte. Oder?
Dann hatten sie einen Menschen in einem Roboterkostüm auf der Bühne, der sah auch okay aus, ach, aber es war halt ein Mensch in einem Kostüm. Und dann hatten sie einmal einen richtigen Roboter auf der Bühne und der sah nicht polished aus.
Ah, nee, stimmt.
Der ist aber über die Bühne gestolpert und wurde dann wie so ein Rentner zurückgetragen.
Nee, ja, ich meine ja nicht im Sinne von Polish, dass der halt gut funktioniert hat, sondern der sah halt so, der sah halt ziemlich clean aus, aber der sah halt so aus, als ob der nicht funktionieren würde, so, weil der auf Design gebaut war.
Nee, den Roboter, den sie vorgeführt haben, der sah nicht clean aus.
Okay, nee, dann habe ich schon
falsch. Der Mensch im Kostüm sah clean aus, aber.
Ah, ja, ich sehe es jetzt hier. Das war 2022 sogar, vor 11 Monaten, also vor einem Jahr.
Ja.
Stimmt, nee, ich sehe es.
Da werden andere Firmen zuerst sinnvoll nutzbare Roboter haben. So, weitermachen. Wir haben noch 25 Minuten. Wir müssen hier uns ranhalten. Nächster Punkt, Unity. Hast du mitbekommen, was bei Unity abgegangen ist?
Unity ist ja eigentlich diese Sandkasten, mit dem man im Spiel, mit den Entwicklern Spiele bauen können. So, und jetzt haben die ja, so wie ich das mitbekommen habe, gesagt, ja, für Spiele, die ihr macht und für Spiele, die schon gemacht wurden mit dem Programm, müssen die Entwickler jetzt irgendwie 20 Cent oder so pro Installation an uns bezahlen. So war das doch, ne?
Im Prinzip, ja.
Das finde ich
sehr
krass.
Dumm.
Auch das Krasseste daran fand, dass es schon für bereits rausgegebene Spiele ja auch gelten soll. Also wenn ich jetzt vor 2 Jahren mal ein gutes Spiel gemacht habe, weil es kostenlos war, und es rausgebracht habe, einfach als kostenloses Spiel, dann müsste ich jetzt nachträglich für die Installation bezahlen. Das habe ich richtig verstanden.
Sie haben es jetzt geändert, sie sind ein bisschen zurückgerudert und haben die Preise jetzt gesenkt und gesagt, nur für zukünftige Spiele ist immer noch nicht gut, aber es ist witzig, weil ich habe vor ein paar Wochen angefangen, nochmal in Unity reinzugucken und ein bisschen zu programmieren an so einem Spiel. Ich meine, mich betrifft das nicht, aber für so Indie-Games ist es schon sehr uncool.
Ja, was war denn der Hintergrund dafür? Ich habe mir nur auf Twitter gesehen, wie sich darüber aufgeregt wurde.
Ich glaube, die wollen einfach Geld machen. Hatten wahrscheinlich schlechte Umsätze.
Und aber jetzt gibt's ja immer noch die Alternative Unreal Engine. Da ist ja genau das Gleiche, auch kostenlos zu benutzen und ebenfalls, wenn nicht mehr potent als Unity. Was ist denn so der Grund, weshalb sich Leute für Unity entscheiden und nicht für Unreal Engine?
Unity ist führend bei der Entwicklung von VR-Games zum Beispiel.
Ah, okay.
Also Unity ist immer noch der Go-To-Place, wenn du VR-Games machen möchtest. Und hinzu kommt, dass die Game Engine wechseln nicht besonders einfach ist. Gerade angenommen, ich weiß jetzt nicht, ob ich glaube nicht, dass Assassin's Creed in Unity gemacht wurde, aber angenommen es wäre und du hast jetzt 20 Jahre Terabytes an Daten und Assets, alles in Unity und Codebases mit Millionen Zeilen Code.
Ja. Kannst du nicht einfach so rüberporten.
Kannst du nicht einfach rüberporten, das würde Jahre dauern.
Verstehe.
Das heißt, du bist ein bisschen stuck mit der Game Engine. Gerade weil das nächste Assassin's Creed ist ja auch meistens nur ein Reskin vom alten.
Ja, das hast du jetzt gesagt.
Mit FIFA fange ich gar nicht an.
Ja, damit FIFA, aber da können wir auch, also da musst du dich jetzt nicht schämen, irgendwas über FIFA zu sagen. FIFA ist ja mal die...
Ja, da kann ich aber nicht viel zu sagen, weil das habe ich ehrlich gesagt nie gespielt.
Ja, gut, also meine Meinung zu FIFA ist auch nicht die beste, aber das soll, machen wir was anderes. Wir machen mal eine EA-Rant-Folge.
So, nächster Punkt auf der Liste. Wir hatten gestern Abend die Microsoft-Präsentation für ihre neuen Surface-Geräte und es ging auch viel um KI in Windows.
Ja.
Und es kommen so ein paar kleine Sachen, wie zum Beispiel Hintergrund generieren und entfernen in Paint. Und sie haben...
Mit Copilot, fast mit Copilot. Ich warte seit Monaten
genau, auf Windows Copilot. Genau, sie haben über Windows Copilot und über Microsoft 365 Copilot gesprochen.
Ja.
Haben ein bisschen gezeigt, was sie jetzt in einem halben Jahr seit der ersten Ankündigung daran gearbeitet haben und was kommt. Das ist nicht viel Neues. Was mir aufgefallen ist, dass in den Sachen, die sie gezeigt haben, Windows Copilot deutlich mehr kann als das, was ich jetzt getestet habe, als ich Windows Copilot in der Preview ausgetestet habe. So, ach, so Sachen wie... Ja, also ich habe Windows Copilot jetzt die letzten paar Monate getestet. Oder gar nicht so lang, aber 2 Monate jetzt.
Was sind die Voraussetzungen dafür? Muss man sich einfach anmelden, auf so eine Warteliste setzen, so ein bisschen wie das für Bing
Copilot? Nicht mal Warteliste, oder? Das ist einfach, du wirst Beta-Nutzer.
Ah ja, muss ich das vielleicht auch ausprobieren.
Oder problematisch.
Was sagst du dazu? Also was sind da so für Features, die man benutzen kann? Du sagst, er ist jetzt nicht so
im viel. Prinzip ist es einfach nur diese Bing-Leiste, aber direkt in Windows drin. Wenn du auf Bing klickst, öffnet sich stattdessen Windows Copilot und es macht dasselbe wie Bing. Es kann auf Edge zugreifen, es kann nach Informationen suchen, ist halt Language Model.
Es kann halt auch auf Dateien zugreifen, auf deinem PC und
Einstellungen. Nee, eben oder nicht.
So? Ah, okay, dann ist schwach.
Also es konnte so richtig basic Sachen machen und ich habe versucht, es dazu zu bringen, irgendwas zu tun, aber in den Demos, die gezeigt werden, kannst du zum Beispiel Spotify öffnen und Songs abspielen oder halt Dateien öffnen und schreiben. Und ich weiß nicht, ob das einfach noch nicht in der Beta verfügbar war und ob das jetzt bald kommt, bis zum Ende des Jahres. Aber das, was ich getestet habe, war sehr enttäuschend. Ich hoffe, dass da jetzt mehr kommt.
Okay, ja.
Wenn sich irgendwas ändert, sage ich Bescheid.
Wunderbar.
Und Copilot 365, also für diese ganzen Office-Programme mit Chat in deinen Office-Dokumenten, das soll ja auch kommen mit Excel und Word und so weiter. Das soll im November, glaube ich, released werden, aber kostet auch extra. Also dein 365-Abo reicht nicht, du musst nochmal extra zahlen.
Ich dachte, jetzt habe ich mal auf 365 und dann bringen die das raus und dann kriege ich das. Das ist schon wieder schwach. Außerdem habe ich da auch schon wieder Monate gewartet, seitdem die es angekündigt haben.
Aber to be fair, du zahlst 20 Euro für ChatGPT Plus und für 365 Copilot zahlst du 30 Euro und du wirst dann nicht mehr ChatGPT Plus brauchen, weil viele der Funktionalitäten da natürlich damit drin sind.
Ja.
Also... Keine Ahnung, ich glaube, für viele Menschen würde es sich lohnen.
Ja, ich nehme an, ist wahrscheinlich den Use Case, den ich dafür hätte, der ist auch nicht, also ich bin da nicht die Zielgruppe, an die das gerichtet ist. Das sind wahrscheinlich Leute, die schon sehr hardcore mit so Datensätzen in Excel arbeiten und für Firmen große PowerPoints so als Jahresrückblicke erstellen und so.
Ja.
Das ist natürlich schade.
Ich habe eh mehr LaTeX als mit Office-Programm.
Ja. Ja, aber schade. Aber ich bin trotzdem mal gespannt. Vielleicht werde ich mir mal einen Monat sozusagen testweise holen, wenn das dann rauskommt und das mal. Aber natürlich November ist natürlich perfekt dann, wenn das Semester wieder angefangen hat und ich keine Hausarbeit mehr schreiben muss. Haben die schlau gemacht? Ja, habe ich schlau rausgebracht.
So, davor den Tag gab's die Amazon Keynote zu Alexa und deren Smart Home Produkten. Mhm. Und da gab's ein paar Upgrades zu den Produkten. Aber der entscheidende Punkt ist, LLMs kommen zu Alexa bis zum Ende des Jahres.
Das große Rennen beginnt. Welcher Heimassistent kann zuallererst LLMs vernünftig integrieren? Google Assistant, Alexa, Siri, was gibt's noch? Bixby.
Und sie haben gesagt, vorerst wird das kostenlos bei Alexa dabei sein. Aber langfristig wird man für die LLM-Funktionalitäten von Alexa dann extra zahlen müssen.
Das ist uncool.
Ja, es wäre schöner, wenn es einfach bei den Alexa-Produkten dabei ist, weil du schon für die Hardware zahlst. Aber
das hätte ich nämlich jetzt auch gesagt. Also du kaufst dir halt diesen scheiß Speaker und gibst den Geld dafür. Und sicherlich ist der Preis dieses Speakers nicht nur die Hardware-Kosten, die die haben. Und dann muss ich auch noch ein wahrscheinlich Subscription-Model bezahlen.
To be fair, dann müssen sie die Hardwarekosten erhöhen, wenn sie die zukünftigen Serverkosten mitrechnen wollen.
Ja.
Also ich erinnere mich, ich habe irgendwie den Echo Dot im Angebot bekommen für 20 Euro oder so. Also ein Lautsprecher für 20 Euro ist schon ganz gut.
Aber es wird wahrscheinlich jetzt in der ersten Phase, nehme ich mal an, darauf hinauslaufen, dass die sich versuchen, eben durch kostenloses Anbieten so ein bisschen zu selbst zu unterbieten, weil es ist ja jetzt die Frage, also jetzt hast du ja die Möglichkeit, die Firma, die das als allererstes hinbekommt, ein richtig geiles LLM im Assistant rauszubringen, die wird wahrscheinlich einen großen Teil der Leute, die eben im Markt sind für solche Assistenten, zu sich ziehen. Also ich warte ja immer noch mit meinem einen Google, wie heißt das, Nest Hub Mini, das ich hier habe, sehnsüchtig drauf, dass der mal besser wird und ich den auch wirklich mal Aufgaben vermitteln kann. Aber wenn da halt rauskommt, dass Alexa wesentlich besser ist und Google nicht in Sicht ist, dass da irgendwie mal was rausbringt, dann werde ich wahrscheinlich auch wechseln. So. Und das ist halt genau der Punkt. Deshalb werden die höchstwahrscheinlich sagen, hier, ja, wir machen es kostenlos, kommt zu uns hier, wir haben das beste Service und dann nach und nach die Sachen teurer machen, wenn alle irgendwie LLMs benutzen.
Also ein paar Sachen sind ja zum Glück unabhängig davon. Also so Kameras, Lampen oder so, die verwenden ja mittlerweile alle das gleiche System.
Ja.
Das ist egal, welchen Assistenten man benutzt. Wichtig sind halt dann diese Schnittstellen, diese Displays und Lautsprecher, ob man die jetzt von Alexa oder Siri oder sonst was hat.
Ja.
Ich weiß nicht, gibt es da einheitliche Standards? Nee, oder es gibt jetzt keine Smart Speaker, die Alexa, Siri und alles unterstützen, oder?
Doch, also es gibt beispielsweise die Sonos-Geräte, die haben manchmal irgendwie so irgendwas integriert, Alexa-mäßig, und können dann mit den Amazon-Sachen zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, ob das Amazon war, aber so Open-Standard gibt es auf gar keinen Fall. Und dann irgendwelche Kooperationen.
Ich nehme auch an, dass du da langfristig für dein Smart Home dann ein System gelockt sein wirst. Da ja, hast du entweder ein Apple Home oder ein Amazon Home oder ein Google Home.
Ja, oder die ganz schlauen Leute, da kann ich jetzt aus meinem Fachgebiet erzählen, die nutzen natürlich Home Assistant und integrieren sozusagen alle möglichen Sachen da rein, weil das ist sozusagen wie eine Schnittstelle, die alles verbinden kann und ist komplett Open Source, komplett kostenlos, alles lokal und bin ich großer Fan von. Teste ich auch schon seit
Bis die Anbieter dann sagen, ja, aber unsere Language Models wollen das nicht.
Ja, aber da wird halt, es ist halt meistens nicht so eine offizielle, es ist halt eigentlich nie eine offizielle Kooperation im Sinne von Google arbeitet jetzt mit Home Assistant, sondern es sind halt einfach Programmierer, die dann irgendwelche APIs irgendwie so ein bisschen nutzen oder jailbreaken und, oder meistens, manchmal sind das auch so Sachen, wo du dann dein Gerät aufschrauben musst und irgendwas umlöten musst und dann kann er plötzlich lokal kommunizieren an so einem Quark und dann kannst du das da einbauen.
Das Problem ist, dass die LLMs ja serverseitig laufen bei Amazon und Amazon bestimmt ja, welche APIs das LLM kennt. Das heißt, so Amazon bestimmt, mit welchen Geräten das kommunizieren kann.
Aber solange die weiterhin irgendwie was möglich machen, so ist es ja auch jetzt gerade, das kann ich sagen, mit dem Google Assistant Sachen, der hat, soweit ich weiß, auch nicht so eine richtig offizielle API, aber auch im Google Assistant kriegst du schon über so ein Plugin, für die Leute, die es interessiert, Google Assistant SDK heißt das in Home Assistant. Kriegst du tatsächlich eingebunden und kannst da noch ein bisschen limitierte Sachen mit dem Assistant kommunizieren. Also ich hoffe, dass das auch noch in Zukunft möglich sein wird.
Es wäre schön, wenn man da mehr kombinieren kann.
Zum Thema Smart Home kann ich tatsächlich noch was beisteuern. Eine traurige Nachricht für alle Smart Home Fans. Philips Hue hat angekündigt, in den nächsten Monaten ihren Service verpflichtend mit Accounts zu verknüpfen, sodass man jetzt nicht mehr seine Lampen lokal steuern kann, sondern immer eine Internetverbindung bzw. einen Account haben muss, um das zu machen. Aus Gründen, wie sie auf Twitter schrieben, der Sicherheit und des Datenschutzes, was ich überhaupt nicht verstanden habe, wieso eine zwingende Internetverbindung erstens sicherer und zweitens mehr Datenschutz bedeuten soll. Und das heißt natürlich für alle Leute, die Philips Hue benutzen, die Zeit ist vorbei, wechseln sie auf andere Anbieter, denn das ist wirklich kompletter Bullshit.
Ja, Smart Home ist so ein zweischneidiges Schwert. Ja. Also die Menge an Sicherheitsproblemen, die entstehen, dadurch, dass du so viele verbundene Geräte in deinem Netzwerk hast, die alle eher lächerlich schwache Sicherheitssoftware haben.
Solange die halt nicht ins Internet kommunizieren können, ist das ja alles okay. Also Leute, die Home Assistant haben, die sind ja schon auf einem guten Weg, weil die werden alles lokal steuern. Aber so Sachen
ja,
wie Philips
aber
Hue.
Alles, was du von der Ferne aus steuern kannst, wenn du deine Heizung von unterwegs anmachen kannst, heißt das, dass es mit dem Internet kommuniziert.
Ja, so, aber das ist dann es läuft dann quasi in einem Programm zusammen und solange man das sicher gestaltet, das ist halt dann so klassisch mäßig SSL verschlüsselt, solange du halt irgendwie gut dein eines Netzwerk und im Griff hast, ist es halt nicht viel unsicherer als eben standardmäßig SSL-Verschlüsselung, die du durch das Internet schickst.
Also du kannst das Risiko reduzieren, indem du die Sachen alle so vernetzt und dann nur einen Hub hast, der nach außen kommuniziert. Aber das ist halt immer noch eine Angriffsstelle. Und hinzu kommt so Situationen wie Leute, die nicht in ihr Haus reinkommen wegen elektrischen Türen, das ist halt extrem albern.
Das ist natürlich so, auch nochmal.
Das ist ein guter alter Schlüssel schon besser.
Aber gibt es auch in den meisten Fällen immer irgendwie eine hardware-seitige Lösung, da in ein Haus reinzukommen? Weil ich glaube, ich kenne kein Smart Lock, was nicht die Möglichkeit bietet, entweder mit einem Key, mit so einem kleinen Key, den man reinsteckt, das zu öffnen oder
mit einem. Ja, aber die Leute werden faul, nehmen das dann nicht mehr mit. Also ich habe schon sehr viele Berichte gelesen von Fällen, wo Leute mit ihrem eigenen Smart Home kämpfen mussten.
Das ist halt dumm, weil wenn ich ohne Schlüssel rausgehe, bin ich halt selber schuld. Ich muss halt nur die Frage stellen, was ist, wenn in dem Moment ein Stromausfall ist, so. Also das ist halt nicht weit gedacht. Aber naja, das wollte ich nur mit Home mit Philips Hue einbieten, weil das natürlich sehr, sehr schade. Das nachträglich auch vor allen Dingen für Leute, die das gekauft haben und das lokal eingebunden haben, die jetzt auch nachträglich sozusagen nicht mehr das dann machen können.
Mhm. So, dann haben wir, ich glaube, das ist eine App oder Software, HeyGen. Vielleicht hast du ein Video davon gesehen, die bieten Translations von Videos an. Also du lädst ein Video hoch von jemandem, der redet.
Ist das, und der den Mund auch mitbewegt?
Genau, das Video wird auch editiert, sodass die Mundbewegungen zur anderen Sprache passen. Und es klingt so, als würdest du die andere Sprache sprechen.
Das ist insane. Ich habe da dieses eine Demo-Video, was auf Twitter rumgeflogen ist, wo der Mann halt so draußen vor seinem Haus saß und dann hat er erst auf Englisch geredet, dann hat er auf Französisch geredet, dann auf Deutsch geredet. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen, weil auch die Audioqualität, also erstmal, also wie ich das verstanden habe, ist es ja so, in diesem kleinen Snippet, da hat er gesagt, er muss irgendwie mindestens 30 Sekunden reden und das scheint wohl auszureichen, dass mit diesem kleinen Snippet irgendwie die KI erstens die Stimme erkennt, eine einigermaßen gute Reproduktion des Stimmklangs sozusagen erstellen kann, dann die Wörter erkennt, die ziemlich gut, also bei Deutsch waren noch so ein paar Sachen, die ein bisschen cringe waren, weißt du, also so Ausdrucksformen aus dem Englischen, die dann eins zu eins übersetzt werden, aber die Sprache eigentlich gut übersetzt, die dann in deiner Sprache ausgibt, in deinen, sag mal das, in deiner Stimme ausgibt und dann zusätzlich auch noch das Video, was du aufgenommen hast, also woher diese ganzen Informationen stammen, die Mundbewegung an die neue Sprache anpasst und das alles zusammensetzt, das ist übel clean aussieht und wenn du dann bei einem Input-Video schon ein schlechtes Mikro verwendet hast, dann fällt das nicht mal auf von der Unterschied der Soundqualität, weil die Sprache, die dann ausgegeben wird, einigermaßen so klingt, als ob die durch einen schlechten Kopfhörerkabel durchgegangen ist. Und es ist wirklich krass, wie gut das funktioniert hat bei dem Video.
Also viele der Sachen sind schon was älter. Diese Mundanpassungen, das ist alles Research, die ist schon Monate alt.
Das gab es auch bei dem Google-Ding mal, ne? Das hatten wir mal gedemot.
Genau, also einige der Sachen gibt schon was länger, aber die wurden halt jetzt gut zusammengeführt und als Produkt verpackt. Und das habe ich eben vergessen zu erwähnen, was YouTube anbietet mit diesem AI-Video-Editor ab nächstem Jahr, ist unter anderem, dass die Videos von KI übersetzt werden, genau.
Das ist krass, muss ich sagen. Das ist auch einfach ein Accessibility-Feature, was dann übel geil ist, dass du halt, wenn du jetzt ein Video gucken willst, es ist ja auch jetzt schon so, dass auf YouTube englische Videos, und das stört mich immer krass, englische Videotitel einfach eiskalt übersetzt werden. Also da hat jemand so ein Mr. Beast, lädt halt ein Video hoch, der nennt das Top 10 Craziest Car Fails oder so, sage ich jetzt mal. Und YouTube übersetzt das in meinem YouTube-Client einfach auf Deutsch, dann steht da Top 10 verrückteste Auto, weiß nicht, Fehler, ist ja egal, aber dass du halt wirklich dann einen personalisiert auf deine Sprache angepassten YouTube-Client hast, wo dann nicht nur die Videos einfach und dann kann man auch die Thumbnails, ne, mit Bildgeneration übersetzen, sondern auch das ganze Video, wo dann Leute reden und die reden dann plötzlich einfach in ihrer Sprache, meine Sprache Deutsch. Das heißt natürlich, dass alle Menschen allen Content auf YouTube konsumieren können, egal in welcher Sprache der produziert wurde. Das ist natürlich krass.
Ich weiß gar nicht, ob diese Titel automatisch übersetzt werden. Oder ob das die Creator machen, weil Mr. Beast zum Beispiel lässt seine Videos ja in alle möglichen Sprachen übersetzen. Kann sein, dass er die Titel dann auch übersetzen lässt.
Das würde erklären, warum manche Titel übersetzt werden und manche nicht. Aber mich stört es immer asozial, weil... Also,
ich find's auch nervig, ja.
Weil erstmal geht der Sinn auch manchmal total verloren, weil die deutsche Übersetzung, es klingt dann übel scheiße. Und zweitens bin ich dann immer irritiert, weil dann ist das ein deutscher Titel und denke ich mir, hä? Was kommt jetzt? Und dann fangen
die Titel können sie gerne... Was man machen könnte, man könnte die Titel gleich lassen, aber dafür sorgen, dass man nach den deutschen Titeln suchen könnte. Und dann natürlich mit KI im Video Translations anbieten, aber halt aktiv, dass man die Sprache wechselt und nicht automatisch an deine Region.
Ja.
Das wäre schon etwas besser.
Ist ja nicht so störend.
Ja. So, dann habe ich noch als letzten oder vorletzten Punkt von DeepMind kam eine neue KI raus, aber eher in Richtung AlphaFold, und zwar AlphaMissense. Mhm. Und was die macht, das ist jetzt nichts komplett Neuartiges, aber ist auf jeden Fall State of the Art und kleiner Fortschritt. Die erkennt Genfehler in DNA-Strängen und kann beurteilen, ob die kritisch sind, also gefährlich oder nicht. Zum Beispiel einzelne, wie nennt man das, wie nennt man diese kleinsten Einheiten der DNA, diese einzelnen Proteine? Basenpaare, genau. So, ein einzelner Wechsel von einem Basenpaar kann ja durch alles Mögliche entstehen, Mutationen, Strahlung, was auch immer.
Hm. Bitflips. Und das Stichwort.
Basically, ja. Unser einzelnes fehlendes Basenpaar kann entweder komplett harmlos sein oder halt zu Krankheiten führen. Und es gibt ja Milliarden mögliche Basenpaare, die geflippt werden oder falsch sein könnten.
Ja, also die in der Sequenz dann Milliarden Möglichkeiten ergeben. Es gibt eigentlich nur 4, die geflippt werden können. Ja, also
ja, aber die Sequenz ist unglaublich lang und A kann zu B oder C oder D werden. Ja. Und bisher wurde nur ein ganz kleiner Teil davon analysiert auf, ist das jetzt kritisch oder nicht? Es war nur ein kleiner Teil überhaupt bekannt an Möglichkeiten, was kaputt gehen kann. Und AlphaMissense konnte jetzt durch alle Möglichkeiten durchgehen und beurteilen, ob das jetzt zu einer Krankheit führen würde oder nicht.
Alle Möglichkeiten, sicher, dass es natürlich alle Möglichkeiten sind.
Ja, wir sind durch alle Kombinationen durchgegangen und haben die KI bewerten lassen.
Okay, krass. Und wie wird es dann jetzt verwendet? In sozusagen pränataler Untersuchung, dass man sagen kann, während sich das Kind noch irgendwie in der Entwicklung befindet, also der Fötus oder was auch immer das dann ist.
Genau, dann kann so Früherkennung von Krankheiten. Ja. Aber auch schon bei Erwachsenen kannst du das ja immer noch machen. Es hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir Genomsequenzierung günstiger und häufiger machen müssen. Das heißt, im Idealfall haben wir in 1-2 Jahren das Gesundheitssystem so, dass jeder Mensch sein Genom sequenziert bekommt und dass dann KIs das analysieren und sagen können, was sind mögliche Krankheiten, die wir haben, was sind Risiken, wie sollten wir uns ernähren. Also KI und Gesundheitswesen ist sowieso ein Thema, womit ich mich gerade sehr viel beschäftige, auch weil ich gerade ja das Buch zur Langlebigkeit lese.
Ja.
Und es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir Sachen automatisieren können. Also gerade so Sachen wie Echtzeitüberwachung unseres Körpers.
Da hatten wir auch schon in den letzten Folgen drüber oder eine der letzten Folgen drüber geredet, dass das bei Medizin ja auch so ein gutes Beispiel ist für, wir haben irgendwie die Möglichkeiten, die Informationen aus dem Körper zu ziehen, aber das sind so viele Informationen, dass wir die als Menschen mit den Hilfsmitteln, die wir bislang haben, so herkömmliche Computer, einfach nicht interpretieren können. Und da braucht es dann sowas wie eine KI, die die Informationen, die wir erkennen können, in sinnvolle, weiß ich nicht, also sinnvoll durchlesen können. Und dann kriegt man daraus geile Informationen.
Ja. Es ist ja schon verrückt, dass die einzigen Menschen, die standardmäßig dauerhaft ihren Blutzuckerspiegel messen, Menschen mit
Diabetes
sind. Ja. So, das könnten alle Menschen machen, das würde allen Menschen helfen. Oder so Sachen wie Smartwatches sollten auch Standard werden, dass Menschen einfach konstant ihren Puls, Blutdruck und so weiter überwachen.
Ja.
Und andere Biomarker oder häufiger Bluttests machen. Ist ja nicht wirklich aufwendig.
Ja,
das ist wunderbar. Also, natürlich wird das aus Bequemlichkeit aktuell noch nicht gemacht, aber auch, weil ja niemand da ist, der das auswerten könnte. So, wenn jemand sich täglich einen Tropfen Blut entnimmt, so, was soll er damit machen? Aber in Zukunft könnten KIs das einfach analysieren.
Ja.
Und ich glaube, viele Menschen würden das nutzen, um praktisch täglich so einen Check-up zu bekommen.
Der dann auch
man sollte ja seinen eigenen Körper kennen.
Ja, der dann auch in Kontext gesetzt werden kann, weil selbst die Diabetiker, die nehmen sich zwar technisch Blut ab, aber die gucken dann nur so Standard, was ist jetzt gerade los? Ob muss ich mehr oder weniger Zucker zu mir nehmen oder Insulin zu mir nehmen? Dann so und dann machen, können die halt daraufhin handeln. Und wenn du das dann halt mit so einer KI verknüpfst, hast du halt einen Trend und dann wird gesehen, oh, über die letzten Monate ist das und das passiert, das ist aber, könnte darauf hinweisen und so, einfach so eine generelle, weiß nicht, generelle, ja, sehr, sehr individuelle medizinische Überwachung, die kann dann
Menschen Krankheiten würden so viel gesünder leben. Also ja, du kannst das gleiche, die Analogie zum Auto ziehen. Früher hatten Autos kaum Sensoren und sind ständig kaputt gegangen und liegen geblieben. Und jetzt gibt's Sensor für Wasserstand, Ölstand, Tankstand, Reifendruck, Getriebe. Du hast tausende Sensoren im Auto, die das Auto in Echtzeit überwachen und dir sofort Bescheid sagen, wenn irgendwas kaputt geht.
Ja.
Und auch, wo es kaputt geht. Und ich weiß nicht, warum wir das von unserem Auto erwarten, aber nicht von unserem Körper. Können ja dasselbe mit unserem Körper machen.
Ja, weil es gab halt zu wenige Leute, die es auswerten können, wie du schon sagtest. Und da kommen wir jetzt bald hin. Jeder hat seine App dann, die dann die Daten irgendwie schön zusammenfasst. Und ohne, dass da irgendwie, also wenn die, das setzt natürlich immer voraus, ne, dass die Sachen medizinisch so gut sind, dass man unbedenklich sich sozusagen der KI oder diesem Programm dann anvertrauen kann.
Genau, das Level sollte sein, besser als Ärzte.
Ja. Und das geht aber, ja, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen in den letzten Folgen, ist ja von der Natur der Sache schon ein großer Vorteil, weil Ärzte, egal was sie machen, immer in irgendeiner Weise ja eine subjektive Perspektive auf eben Patienten und medizinische Befunde haben, weil was auch immer, wenn das und das, dann bezahlt die Krankenkasse das und das und auch, ne, so einfach unterbewusste Mechanismen, während so eine KI, die hat halt einfach, die guckt sich die Daten an und wenn, also vorausgesetzt, da hat nicht irgendjemand Scheiße programmiert und sagt dann, recommende mal unsere medizinische Google Med Subscription, wo du dann das und das bekommst, die wesentlich objektiver angehen können, als Menschen das
tun können. Ja. Ja, Meta macht auch viel in die Richtung. Also Zuckerberg hat jetzt angekündigt, dass sie mit KI virtuelle Zellen bauen wollen. Also praktisch eine digitale Zelle, in der man dann verschiedene Krankheiten simulieren kann, Auswirkungen von verschiedenen Änderungen in der Zelle simulieren kann. Oh. Und so, dass man ja ein besseres Verständnis vom Körper bekommt.
Das wäre natürlich krass und schlimm. Denk das mal weiter. Imagine, du hast irgendwann so viel Rechenleistung, dass du nicht nur eine einzelne Zelle, sondern einen Komplex an mehreren Zellen, also einen kleinen Organismus modellieren kannst. Dann brauchst du gar nicht mehr sowas wie Tierversuche, wenn das dann gut genug ist. Oder auch Menschenversuche.
Genau. So Modelle sind halt immer Abstraktionen von der Realität, aber wir können ja immer näher an die Realität kommen.
Ja.
Also KI kann jetzt schon Auswirkungen von bestimmten Medikamente auf Organismen simulieren. Aber das wird ja auch immer genauer und immer besser.
Ja.
Oder so Sachen wie Screening, wenn du irgendwelche Bilder von Gewebe hast, Krebserkennung, Erkennung von Lungenkrankheiten, das sind alles Aufgaben, für die KIs deutlich besser geeignet sind als Menschen.
Mhm. So kleinste Änderungen in irgendeinem Röntgenbild zu erkennen, da muss halt der Mensch gut trainiert sein, um das dann mal hinzukriegen und auch in dem Moment gut konzentriert sein, um das zu sehen und eine KI, die hat halt einfach ihre Daten und die wird das halt immer problemlos durcharbeiten.
Das kann man alles verbessern, beschleunigen, optimieren, das ist schon gut.
Ja.
So, wir haben die Stunde voll, ich glaube, wir haben auch im Großen und Ganzen die Themen abgearbeitet, die ich wollte. Wenn Gemini nächste Woche noch nicht da ist und auch sonst nicht viel dazwischen kommt, machen wir dann hoffentlich die Folge über Transhumanismus.
Geil.
Ich glaube, das ist auch ein spannendes Thema. Und ja, für heute, jetzt muss ich erstmal die Folge ganz schnell editieren.
Ja, dann viel
und
Spaß
dann,
dir.
Vielleicht sehen wir uns ja nächste Woche.
Vielleicht sehen wir uns nächste Woche, vielleicht dann mit Gemini. Ich habe mich wie immer gefreut, dabei sein zu dürfen und mein tägliches, also nicht täglich, sondern mein wöchentliches Briefing in der Tech-Bubble zu bekommen. Und dir viel Spaß beim Editieren.
Danke, danke. Bye, bye.
Ciao, ciao.